Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie aus dem Sprachlabor Mikros Dynamis zur aktuellen Sendung. Herzlich willkommen, ich bin der Alexander. Sie hören gleich im Anschluss an diese Themenübersicht den fünften Teil des Vortrags Immer online, chatten, zocken, liken des Medienschützers vom Jugendamt Nürnberg, Michael Posset. Dann kommt ein Essay von Friedemann Wunderlich zum Thema Vergeblicher Glaube, vergebliche Mission. Friedemann Wunderlich ist Missionsleiter und spricht aus seinem reichen Fundus an Erfahrungen und Erkenntnissen zu einem kontrovers diskutierten Thema. Am Ende des Essays stellt Friedemann Wunderlich den rettenden Glauben, dem sogenannten vergeblichen Glauben, tabellarisch gegenüber. Zusätzlich werden auch die Aufgaben der christlichen Mission beleuchtet und mit den genannten Aussagen zum Glauben abgeglichen. Jennifer Thiessen und Daniel Thiessen sind bei dieser Aufnahme ebenfalls zu hören. Danach hören Sie den Teil 3 des Vortrags von Lydia Winterle über Mission für Straßen- und Slumkinder in Kenia. Lydia Winterle ist Missionarin in Vorbereitung. Sie hat diesen Vortrag während eines Seminars bei der Jugendmissionskonferenz in Naila gehalten. Lydia Winterle hat eine Vision. Traumatisierte und missbrauchte Straßen- und Slumkinder, zunächst einmal nur Mädchen, bekommen ein liebevolles und geborgenheitsstiftendes Zuhause in einem christlichen Kinderheim. Hören Sie nun den fünften Teil des Vortrags Immer online, chatten, zocken, liken des Medienschützers vom Jugendamt Nürnberg, Michael Posset.
Steam ist bloß so eine Plattform, bloß um das mal zu zeigen. Kinder holen sich manchmal so an der Tankstelle Guthabenkarten und dann gibt es Plattformen im Netz, wo man sich dann Spiele runterladen kann. Also die kaufen, müssen es nicht im Laden kaufen, sondern kaufen es dann beispielsweise über Steam. Und bloß um das zu wissen, dass man vielleicht mal auf dem Rechner nachschaut oder auf der Konsole, ob da irgendwie so Plattformen sind, wo man Spiele beziehen kann. Der ganze Gaming-Bereich verändert sich ständig. Wir haben momentan das Social, ganz groß eben das soziale Spielen, das sozial gespielt wird, und das mobile Spielen. Also vieles überlagert sich auf den mobilen Bereich, Tablets, Handys und so weiter. Konsolenbereich ist immer noch aktiv. Man versucht seit längerem, dieses VR mit durchzubringen, also mit den Virtual Reality Brillen, 3D-Brillen, aber das setzt sich nicht so richtig durch. Da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das würde für den Jugendschutz wieder neue Aufgaben mit sich bringen, weil das durch das 3D-Erleben natürlich viel intensiver wird alles nochmal. Also müsste man vielleicht die USK-Label nochmal überdenken dann. Okay, erstmal so Tipps, was kann man jetzt denn, ich habe ja schon immer wieder mal gesagt, wie man damit umgehen kann oder dass man es halt thematisieren muss. Erstmal so zusammengefasst Tipps, was kann man denn so machen? Ich finde immer, wenn wir uns nicht auskennen, ist die beste Expertenquelle ihr eigenes Kind. Also die kennen sich am besten mit dem aus, was sie nutzen, und in einem gewissen Alter kann man noch gut fragen und auch noch gut nachsehen, was gemacht wird. Mit zunehmendem Alter wird es natürlich immer schwerer. Irgendwann werden sie keine Antworten mehr kriegen, irgendwann gebietet es auch so die Privatsphäre, dass man immer nachschaut, was gemacht wird. Aber wenn sie klein sind, wenn man was neu anschafft, wenn man sagt, ich gebe dir was, was du vorher nicht hattest, dann will ich aber meinen Fuß noch in der Tür drin haben und ich will schauen, was du magst, ich will schauen, was du da machen darfst. Und ich frage dich auch immer wieder, wie es dir damit geht. Also es ist eine gute Möglichkeit, Kinder dabei zu begleiten, indem man sie einfach fragt und nachsieht. Es ist so einfach und profan, aber es bietet gut eine Möglichkeit, das selber sich damit auseinanderzusetzen und es beurteilen zu können. Let's Plays hat man schon. Die USK-Label, also es sind diese Alterslabel, die gelten leider nicht im Netz. Also im Netz gibt es keine USK-Label. Im Netz, Spiele, die man im Netz, nur im Netz spielt oder nur im Netz runterlädt, die haben keine USK-Label. USK-Label sind aber für Spiele da, die zu kaufen sind. Und die sind aber keine pädagogische Empfehlung. Landwirtschaftssimulator ist ab 0, der ist ab 0 nicht pädagogisch geeignet. Also das ist nur eine Gefährdungsbeurteilung. Ein Spiel ab 12 bedeutet, dass ein 12-jähriges Kind mit den Inhalten, die im Spiel vorkommen, umgehen kann, dass das verarbeiten kann, dass es nicht damit überfordert ist. Spiel ab 16 sind die Inhalte so, dass Kinder oder Jugendliche nicht damit überfordert sind, was sie da machen können im Spiel. das ist die USK. Das heißt nicht, dass die Spiele für Kinder und Jugendliche geeignet sind im jeweiligen Alter. Das muss man trotzdem mal überprüfen. Man kann eine Vorauswahl treffen von verschiedenen Apps, da sollte man sich umhören bei anderen und einfach mal recherchieren. Ich gebe später noch Seiten, wo Spiele pädagogisch bewertet haben, wobei ich immer dazu sagen muss, Spiele, die gut pädagogisch bewertet wurden, kommen bei Kindern und Jugendlichen oft leider nicht so gut an. Das ist einfach so. Meistens wollen die irgendwas machen, wo man jetzt aus pädagogischer Sicht nicht so gut findet. Aber ich habe ja vorhin gesagt, Unsinn ist auch erlaubt, wenn es nicht zu viel wird, ne? Also man kann ja vielleicht dann so eine Kombi machen.
Die Games-Branche in Deutschland hat es nicht leicht. Das zeigt sich auch an ihrem Umsatzanteil auf dem Heimatmarkt. Der Umsatzanteil deutscher Spieleentwicklungen fällt beispielsweise 2017 auf 5,4%, also auf 119 Millionen Euro im heimischen Markt. Internationale Entwicklungen steigen im gleichen Marktsegment von 2 auf 2,2 Milliarden Euro. Die Entwicklungsstandorte der erfolgreichsten Computer- und Videospiele für 2017. Auf Platz 1 liegt Japan, gefolgt von den USA auf Platz 2 und auf Platz 3 Kanada. Auch rund 10 Jahre nach Einführung der App-Stores für Smartphones boomt der Markt mit Spiele-Apps. Eine zentrale Voraussetzung für das weitere Wachstum der kostenpflichtigen Online-Dienste sind schnelle Breitbandverbindungen. Sie hörten den 5. Teil des Vortrags Immer Online. Chatten, Zocken, Liken des Medienschützers vom Jugendamt Nürnberg Michael Posset. Der heutige Teil war recht kurz. Das hat einen einfachen Grund. Wir hatten nicht mehr viele Sendeminuten. Ich möchte an dieser Stelle nicht eine Zusammenfassung des Vortrags bringen, sondern einen Themenwechsel vornehmen. Etwas sprunghaft ist das ja schon, das gebe ich zu. Ich möchte über etwas sprechen, das der Online-Konsum mit sich bringen kann, nämlich die Mediensucht. Hierzu habe ich einen wichtigen Artikel vom Weißen Kreuz zugesandt bekommen. Das junge Missionars-Ehepaar Julian und Carolina Tänzler sandte mir den Text. Wir haben derzeit an einem Projekt in diesem Bereich zusammengearbeitet und deshalb haben sie mir diese Informationen zugeschickt. Das Weiße Kreuz schildert den Schwerpunkt ihrer Arbeit wie folgt in einem Arbeitsheft. Fragt man uns nach dem Hauptschwerpunkt unserer Arbeit beim Weißen Kreuz, müssen wir leider seit Jahren antworten: Pornografie. Es dürfte wenige Anlaufstellen in Deutschland geben, wo so viele Pornosüchtige nach Heilung, Erzieher nach Methoden, Angehörige nach Trost, Leiter nach Sprache, Seelsorger nach Rat, Teenager nach Orientierung gesucht haben, um den Folgen der online-sexuellen Revolution zu trotzen. Ich möchte aus dem Arbeitsheft 1 etwas zum Thema Mediensucht zitieren. Was ist Mediensucht? Haben Sie sich schon einmal diese Frage gestellt? Unter Mediensucht verstehen Experten die übermäßige Beschäftigung mit Internet, Smartphone, Computerspielen oder Fernsehen. Eines oder mehrere Medien werden vom Süchtigen täglich, über viele Stunden oder über Monate oder Jahre hinweg konsumiert. Zimmerl und Panosch diagnostizieren die Internetsucht anhand von 7 Merkmalen. Das kann man deren Publikation »Internetsucht – Eine neumodische Krankheit« in der Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, Jahrgang 21, entnehmen. Wenn 3 Kriterien über 6 Monate hinweg gegeben sind, befindet sich der Betroffene im kritischen Stadium. Wenn mindestens 4 Kriterien über 4 Monate hinweg vorhanden sind, wird der Betroffene als internetsüchtig betrachtet. Also 3 Kriterien 6 Monate im kritischen Stadium und 4 Kriterien 4 Monate bedeutet internetsüchtig. Die Kriterien im Einzelnen. Erstens, häufiger unwiderstehlicher Drang, sich ins Internet einzuloggen. Zweitens, Kontrollverluste, länger als geplant online sein mit Schuldgefühlen. Drittens, negative soziale Auffälligkeit im engsten Umkreis. Viertens, nachlassende Arbeitsfähigkeit. Fünftens, Verheimlichung des Ausmaßes der Online-Zeiten. Sechstens, psychische Irritabilität bei Verhinderung, online zu sein. Siebtens, mehrfach vergebliche Versuche der Einschränkung. Bei der Mediensucht ist allerdings nicht das Medium selbst, Suchtobjekt, sondern die erzielte Emotion. So geht es Computerspielern um den Kick, den Sog, das Versinken in einer anderen Welt oder die Anerkennung durch die Online-Community. Der Übergang vom Vergnügen zur Sucht ist allerdings fließend und daher schwer zu erkennen. Diplompsychologin Tabea Freitag schreibt Folgendes über die Besonderheiten der Pornografiesucht. Tabea Freitag war zum Zeitpunkt der Herausgabe des Arbeitsheftes vom Weißen Kreuz psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis, Mitarbeiterin bei Return in der Fachstelle Mediensucht. Sie verfasste Präventionsmaterial, das sich an Lehrer und Pädagogen richtet. Tabea Freitag ist verheiratet und hat 2 Töchter. Sie schreibt über die Besonderheiten der Pornografiesucht. In der Behandlung von Menschen mit exzessivem oder suchtartigem Konsum von Internetpornografie sind folgende Besonderheiten im Unterschied zu anderen Süchten von Bedeutung. Erstens die Entfremdung oder der Intimitätsverlust in der Partnerschaft. Zweitens eine einseitige narzisstische Bedürfnisbefriedigung. Drittens die Verwirrung durch die Illusionen und widersprüchlichen Botschaften der pornografischen Versprechungen. Und viertens die Macht der inneren, der sogenannten eingebrannten Bilder, die häufig Rückfälle auslösen. In Beratung und Therapie sind neben suchttherapeutischen Interventionen wie Abstinenz und Kosten-Nutzen-Analyse die Arbeit an diesen Schwerpunkten sowie ein Verständnis durch langfristigen Pornografiekonsum verinnerlichten Botschaften und Illusionen und deren Wirkung auf die Affektregulation, Empathiefähigkeit und Bindungsfähigkeit von zentraler Bedeutung. Das war jetzt ein etwas langer Satz, etwas kompliziert, aber weil dieser vierte Satz so lange und kompliziert war, wiederhole ich ihn noch einmal. Also viertens, die Macht der inneren eingebrannten Bilder, die häufig Rückfälle auslösen. In Beratung und Therapie sind die Arbeit an diesen Schwerpunkten sowie ein Verständnis der durch langfristigen Pornografiekonsum verinnerlichten Botschaften und Illusionen und deren Wirkung auf die Affektregulation, Empathiefähigkeit und Bindungsfähigkeit von zentraler Bedeutung. Und ich persönlich, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte an dieser Stelle einfach zu mehr Gebeten für unsere Kinder und Jugendlichen aufrufen. Beten Sie insbesondere auch für Menschen, die beruflich oder schulisch viele Stunden am Computer oder Smartphone online verbringen. Gott kann wirklich Gnade schenken. Gott kann von bösen Dingen bewahren. Und nur Gott kann alle unsere Sehnsüchte stillen, aber auch Heilung und Befreiung aus einer Suchterkrankung schenken. Wenn Sie Probleme mit dem Internetkonsum haben, so scheuen Sie sich nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gerne können Sie sich an uns wenden und mit uns in Kontakt treten. Wir als Medienschaffende haben ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Hörerinnen und Hörer. Nur Mut. Gott segne Sie reich und tief. Hören Sie im Folgenden einen Text von Friedemann Wunderlich, Missionsleiter MSOE Deutschland, zum Thema vergeblicher Glaube, vergebliche Mission. Das Evangelium.
Ein uns am meisten ratlos zurücklassendes Wort Jesu hat er am Ende der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23 zu seinen Jüngern und Sympathisanten gesagt. Er sprach zu Leuten, die fest davon überzeugt waren, an Jesus zu glauben. Sie lebten in der totalen Selbstüberschätzung und Selbsttäuschung. Und Jesus sagt, dass es viele sein werden, die denken, auf dem Weg zum Himmel zu sein, aber in Wirklichkeit auf dem Weg zur Hölle sind. In der letzten Ausgabe der Zeitschrift habe ich einige entscheidende Aspekte des Evangeliums beleuchtet. Es gab viele Reaktionen darauf. Der Text aus 1. Korinther Kapitel 15, Vers 1 bis 3 spricht einen wunden Punkt in unserer Arbeit an, den wir niemals aus dem Blick verlieren dürfen. Vergeblicher Glaube? Was ist das? In Apostelgeschichte 18 wird ausführlich berichtet, wie Paulus in Korinth mitten in einer säkularen Welt das Evangelium klar und eindeutig verkündigt hat. In seinen Missionsberichten erzählt er von der Entstehung der Gemeinde und dem Leben der jungen Christen in dieser Stadt. Ein Wunder Gottes nach dem anderen. Aber nur 3 Jahre später warnt er die Gläubigen, dass sie sich selbst in die Gefahren eines vergeblichen Glaubens hineinmanövriert hätten.
Ernüchternde Missionsbilanzen.
In meiner zurückliegenden Krankheitszeit habe ich viel über das Evangelium und den Glauben nachgedacht. Ich schaue zurück auf über 20 Jahre Dienst als Missionsleiter. Ich habe hunderte von Gemeinden im In- und Ausland kennengelernt. Ich habe Missionsarbeiten in bis dahin mit dem Evangelium unerreichten Gebieten miterlebt, durfte die Kraft des Evangeliums mit anschauen, habe aber auch viele traditionelle Gemeinden beobachtet. Ich stand in Gemeindehäusern, die vor 50 Jahren für hunderte Besucher gebaut wurden, und heute trifft sich nur noch eine Handvoll von ihnen im Keller oder in der Garderobe.
Wenn alles nur einfach ist.
Es beunruhigt mich als Missionsleiter enorm, dass wir als Christen Menschen falsche Versprechungen geben. Wie oft haben wir den Leuten gesagt, dass es ganz einfach sei, in den Himmel zu kommen? Wir bieten den Leuten ein einfaches Evangelium an und denken, dass es erst einmal nur darauf ankommt, Jesus anzunehmen. Ich bin heute so sehr ernüchtert von ganzen Gemeinden, auch in unseren eigenen Arbeitsfeldern. Sie haben in dieser so ganz einfachen Weise das Evangelium gehört und angenommen. Und heute ist nicht mehr viel davon vorhanden. Ich besuchte vor kurzem eine sterbende Gemeinde in einem unserer Arbeitsgebiete. Hier hatten sich in der Vergangenheit mehr als 50 Leute bekehrt und viele ließen sich taufen. Ich habe die Leute besucht und sie nach ihrem Leben mit Jesus gefragt. Die Antworten haben mich erschüttert. Christen haben die Welt lieber gewonnen als Jesus Christus und sein Reich. Unsere Missionsarbeit war vergeblich.
Kritische Anfragen an unsere Missions- und Evangelisationsarbeit.
Auf welche Weise bieten wir das Evangelium der Welt an? Welches Bild vermitteln wir über den Menschen? Gott liebt dich, er hat dich wunderbar geschaffen, du bist großartig und Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Hier sind die 4 Schritte, wie du zu Gott kommen kannst. Geh diese Schritte. Wenn du jetzt betest und das Geschenk Gottes annimmst, dann bist du ab sofort ein Christ und kommst in den Himmel. Ein bisschen Gemeinde wäre nicht schlecht, aber fühl dich frei. Lebe so wie die meisten Christen. Pass auf, dass du nicht gesetzlich wirst. Gott will, dass du auch auf der Erde glücklich wirst. Das Evangelium in der Bibel klingt anders, klar und ungeschmeichelt.
Du bist ein Feind Gottes und hasst ihn. Du bist zu allem Schlechten fähig. Du erkennst nicht einmal, dass du Hilfe brauchst. Du kannst dich niemals selbst retten. Du bist völlig abhängig von Gottes Erbarmen.
Wir tun oft so, als ob Menschen mit etwas gutem Willen Frieden mit Gott und ewiges Leben bekommen könnten. Aber die Bibel sagt uns, dass wir alle Feinde Gottes sind, tot in Sünden und unfähig, uns selbst das Evangelium zu sagen. Unsere Kultur und auch unsere Gemeindekultur setzt wenig Zeit dafür ein, Gott in seinem Wort anzuschauen, wie er wirklich ist. Die Bibel aber zeigt uns Gott so, dass wir ihn fürchten und ehren lernen.
Mission ist unmöglich.
Mission geschah damals in Korinth und geschieht heute so, als wenn wir auf einen Friedhof gehen und die Toten dazu auffordern, aus ihren Gräbern aufzuerstehen. So geschieht die Verkündigung des Evangeliums überall. Auch besucherfreundliche Orte und attraktive Programme können nicht über die Friedhofsrealität dieser Welt hinwegtäuschen.
Ursachen eines vergeblichen Glaubens.
Wir haben uns selbst und den Dienst des Missionars und Evangelisten überschätzt. Es wird uns von unserem Herrn immer wieder vor Augen geführt, dass wir selbst nichts Bleibendes bewirken können. Ernüchternd müssen wir feststellen, was Jesus Christus getan hat, das bleibt. Was Menschen, auch fromme Missionare, gemacht haben, das vergeht. Was bedeutet es in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 1 und 2?
Ihr habt das angenommen, ihr steht darin und ihr haltet daran fest.
Warum schreibt Paulus nach nur 3 Jahren diesen Brief mit all den Ermahnungen und Verheißungen? Weil sich die Korinther zum Teil in große Gefahr begeben haben. Zum Glauben an Jesus Christus zu kommen, ist nicht nur eine kurzfristige, schnelle Entscheidung. Wir haben die Verbreitung des Evangeliums viel zu oft zu einer Verkaufsveranstaltung gemacht. Und wir verramschen das kostbare Evangelium. Aber Jesus Christus ist kein billiger Jakob, der etwas anpreist und sich wünscht, dass die Produkte irgendwie weggehen. Jesus Christus bettelt nicht um unsere Aufmerksamkeit. Er braucht unsere Annahme nicht. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 1 bis 3 steht etwas von einem vergeblich zum Glauben kommen. Die umfassende Verkündigung des Evangeliums der Bibel führt zum rettenden Glauben. Wie können wir als Mission verhindern, dass wir vergeblich arbeiten? Was sind Ursachen für einen vergeblichen Glauben? Nichts ist für unsere Selbsttäuschung gefährlicher als eine schöne Gemeinde und Prediger, die uns das Wort Gottes in homöopathischer Dosis austeilen und immer, spätestens am Ende der Predigt, mit sanften Worten beruhigen. Als Missionswerk tragen wir große Verantwortung für den Umgang mit dem Wort Gottes. Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung der einzelnen Mitarbeiter im In- und Ausland. Vielen Dank auch für alle kritischen Rückfragen. Die Arbeit in der Mission führt uns alle in das große Spannungsfeld hinein, zu viel von Menschen zu erwarten. In vielen Briefen des Neuen Testaments finden wir die Sorge des Missionars, dass er vergeblich gearbeitet habe. So schreibt Paulus an die junge Gemeinde in Thessalonich. Siehe 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 5. Manche Christen haben Angst, in der Evangelisation und Mission zu viele Fehler zu machen und verzichten deshalb ganz auf diesen Dienst. Es gibt viele Christen, die wissen, wie man es nicht macht. Aber das ist nicht Gottes Wille. Ich erinnere mich gerne an unsere ehemalige Missionarin Bertha Isselmann, die von 1899 bis 1997 gelebt hat, die mir damals als junger Mensch öfters sagte: Wer viel missioniert, der macht doch viele Fehler. Wer überhaupt nicht missioniert, der macht alles falsch. Beten Sie mit uns, dass unser Dienst nicht vergeblich geschieht und eines Tages vor dem Thron Gottes erlöste Menschen aus vielen Völkern der Erde stehen, zur Ehre des Herrn.
Sie hörten einen Text von Friedemann Wunderlich.
Mikros Dynamis.
Aufgabe der Mission. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch als Evangelium verkündigt habe.
Rettender Glaube. Dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet.
Vergeblicher Glaube. Mit welchem Wortlaut ich es euch als Evangelium verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid.
Mission erwartet nichts von Menschen, sondern alles von Gott.
Rettender Glaube ist ein Schöpfungswunder Gottes. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23.
Vergeblicher Glaube ist eine Eigenproduktion des Menschen.
Mission verbreitet und verkündigt das Wort Gottes.
Rettender Glaube entsteht durch das Hören des Wortes Gottes. Römer Kapitel 10, Vers 17.
Vergeblicher Glaube bildet sich durch das Vertrauen auf Menschen.
Mission bemüht sich um umfassende biblische Lehre und verzichtet auf schnelle Methoden der Evangelisation.
Rettender Glaube braucht umfassende Informationen über Gott, den Menschen und das Evangelium. Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 8 bis 10.
Vergeblicher Glaube hat nur unzureichende Informationen über Gott, den Menschen und das Evangelium.
Mission drängt den Empfänger nicht zu einer überstürzten und unüberlegten Entscheidung.
Oh, entschuldigt, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht und bringe hier diese Ordnung ein bisschen durcheinander. Aber macht ja nichts, wir sind ja hier nicht bei einer Studioproduktion, sondern im Radio. Also der rettende Glaube, ich lese es trotzdem, erfordert die intellektuelle Zustimmung zur Wahrheit des Evangeliums. Apostelgeschichte 16, Verse 31 und 32. Vergeblicher Glaube entsteht durch menschliche Manipulationen und emotionale Entscheidungen.
Mission lehrt die zum Glauben an Jesus Christus Gekommenen, das Wort Gottes im Alltag zu leben. Matthäus 28, Vers 20.
Rettender Glaube zeigt sich im andauernden persönlichen Vertrauen zu Jesus Christus. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 8 und 9.
Vergeblicher Glaube zeigt das fehlende persönliche Vertrauen, die Gemeinschaft mit Jesus zu leben.
Mission unterrichtet den ganzen Willen Gottes, wie er in der Bibel, im Alten und Neuen Testament offenbart worden ist.
Rettender Glaube wird sichtbar im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Johannes Kapitel 14, Vers 15.
Vergeblicher Glaube unterscheidet das Glaubensbekenntnis von der Glaubensrealität. Jakobus 2, Vers 14.
Mission dient Jesus Christus im Bewusstsein der eigenen kleinen Kraft, bewahrt das Wort Gottes und verleugnet nicht den Namen Jesu. Offenbarung 3, Vers 8.
Rettender Glaube ist Handeln Gottes. Johannes Kapitel 6, Vers 44. Und ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Epheser Kapitel 2, Vers 8.
Vergeblicher Glaube ist die Folge der Verkündigung eines falschen Evangeliums mit einem anderen Jesus durch einen unheiligen Geist. Vergleiche 2. Korinther 11, Vers 4.
Aufgabe der Mission. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch als Evangelium verkündigt habe.
Rettender Glaube, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet.
Vergeblicher Glaube, mit welchem Wortlaut ich es euch als Evangelium verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Sie hörten einen Text von Friedemann Wunderlich, MSOE Deutschland. Gott hat die Türen geöffnet, dass eine Jugendmissionskonferenz nach dem Stuttgarter Vorbild auch im Frankenwald im Norden Bayerns stattfindet. Geplant wurde die Jugendmissionskonferenz von einem Team aus Verantwortlichen in der Jugendarbeit im Auftrag des Dekanats Naila und in Zusammenarbeit mit über 20 Missionswerken. Wir haben auch Teilnehmer der Jugendmissionskonferenz nach ihren Eindrücken von der Konferenz gefragt.
Also ich bin völlig begeistert von der Atmosphäre. Es ist ein unheimliches Vorrecht, diese ganzen verschiedenen Leute kennenzulernen, die ihr Leben einsetzen für Christus überall auf der Welt. Es ist unheimlich wertvoll zu erkennen, wo die Not in der Welt ist und den Horizont einfach zu erweitern, in welcher Klarheit man eigentlich die Botschaft auch hier verkündigen könnte in unseren Gemeinden. Manchmal machen wir es so kompliziert. Was mich beeindruckt hat, war schon beim Gemeindeabend gestern die Aussage, man muss Mensch werden für die Menschen. Genau wie Jesus Mensch geworden ist für uns, müssen wir auch Mensch werden für die unterschiedlichsten Leute, denen wir mit dem Evangelium begegnen wollen. Und das sind so ganz einfache Regeln, die wir in unserem täglichen Gemeindeleben uns auch klar machen müssen.
Hören Sie jetzt den dritten Teil des Vortrags von Lydia Winterle über Mission für Straßen- und Slumkinder in Kenia. Lydia Winterle ist Missionarin in Vorbereitung und sie hat eine Vision. Traumatisierte und missbrauchte Straßen- und Slumkinder bekommen ein liebevolles und geborgenheitsstiftendes Zuhause in einem christlichen Kinderheim.
Negros Dynamis, eine kleine Kraft.
Das ist Arbeitsplatz Teil 2, das ist Slum. Und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen, so das Erste, was ich vom Slum noch weiß. Wir sind also auf dem Weg zum Slum im Kleinbus. Und ich dachte, so sieht also Slum aus. Und habe das auch laut geäußert. Und da wurde ich korrigiert und wurde gesagt, nee, wir sind in der Vorstadt. Und da habe ich jetzt mal gedacht, oh, wie sehr uns doch die Medien manchmal veräppeln oder mich veräppelt haben. Slum ist ein abgeschlossenes Gebiet, wurde mir dann erklärt, In der Regel ist es so, dass da niemand rauskommt und niemand reingeht. Die draußen, die wollen nicht, dass die rauskommen, weil die haben gefährliche Krankheiten, die sind kriminell, die sind böse, korrupt und was weiß ich alles. Und die drinnen, die wollen nie raus, weil die leben seit Generationen im Slum, die waren noch nie draußen und vor draußen haben sie einfach Angst. Und somit ist es ein abgeschlossenes Gebiet, was in der Regel und fast ausschließlich aus Wellblech besteht. Ganz viele kleine Wellblechverschläge, aneinander gebaut, die ungefähr 1,50 Meter hoch sind, 1,50 Meter breit, 1,50 Meter lang. Ungefähr ist das ganze Gebiet 1 Kilometer lang, also die großen, und 1 Kilometer breit im Groben. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr euch auf 2300 Metern Höhe befindet, weil Nairobi ist im Hochland, dann ist die Luft schon für manche dünner. Wenn ihr euch dann vorstellt, dass auf dieses Wellblech, was von oben wie ein riesiger Spiegel wirkt, die Äquatorsonne draufprasselt, die ja keine Wolke dazwischen hat, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was da auch für eine Temperatur entsteht oder wie das knallt. Das ist aber noch nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist im Slum gibt es keine richtige Kanalisation, die ist offen. Und diese Rinnsale, also mit Urin und Kot, die rinnt also quasi durch die Verschläge, teilweise durch die schmalen Gänge. Und durch dieses Wellblech kann das nicht richtig weg. Ich bin also ausgestiegen im Slum aus dem Bus und hatte erstmal zu tun mit, wie kriege ich Luft? Und gleichzeitig wusste ich nicht, wohin mit meiner Nase. Und das andere, was dann noch kam, ist, es ist wirklich regelrecht gelaufen in den Augen, weil es hat so gebissen in den Augen. Man gewöhnt sich relativ schnell dran. Ich hatte auch nie lange Zeit, darüber nachzudenken, weil in dem Moment kam es schon, Musungu, 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 Musungu. Und es stürmten 30, 40 Kinder auf dich ein. Und alle wollen die weiße Haut berühren, weil das ist was ganz Besonderes. Und es war mir in dem Moment völlig egal, dass sie vorher in dem Rinnsal gespielt haben und gesessen haben. Ich konnte so hoch und ihm einfach nur lieb haben. Ja, so viel zu Slum. Der Imbissbude im Slum sieht so aus. Und wenn wir halt nichts zu essen hatten, das wissen die Kinder, die stehen den ganzen Tag hier davor und kriegen nichts. Und abends erbarmt sich dann die Frau dann doch, ihnen was abzugeben. Das ist jeden Tag das gleiche Spiel. Hier oben, das ist vielleicht eine interessante Erfahrung noch, das ist die einzige Freifläche, die ich je im Slum gesehen habe. Die Kinder haben sich riesig gefreut, weil die konnten spielen. Ich habe dann gefragt, wieso gibt es hier eine Freifläche? Und die haben die mir erklärt, ja, es gab einen Brand. Und da habe ich was kennengelernt, was, glaube ich, wir Europäer gar nicht können. Im Slum ist es tagtäglich so, dass Menschen sterben. Auch Nahestehende tagtäglich. Das gehört dazu. Zu jedem Tag gehört Tod dazu. Und da haben die auf der einen Seite eine tiefe Trauer und die trauern wirklich sehr intensiv und tief. Und gleichzeitig können die sich aber freuen. Und das ist wie ein Gefühl in einem. Ich glaube, bei uns gibt es das nicht. Die haben sich gleichzeitig eben haben die getraut um die Angehörigen und gleichzeitig gefreut über die freie Fläche fürs Bauen. Ja, hier sind die kleinen Stöpsel, ne? Also immer zwischendrin mal wieder. Und das war ein einheitliches Bild, wenn wir aus dem Slum raus sind. Also diese Gase, diese Ammoniakgase und was auch immer noch, was da so aufgestiegen ist, das macht müde. Also wir haben oft wie unseren Rausch ausgeschlafen dann im Auto. Ja, was ich dort erleben durfte, war, dass er lebt. Also wie Gott führen kann, wie er lenken kann und wie er fürsorgen kann, das habe ich in Kenia so eindrücklich erfahren wie sonst kaum. Warum vielleicht auch? Wir waren angewiesen auf seine Hilfe. Ganz oft gibt es Situationen, die kannst du vorher nicht wissen, die kannst du nicht handeln. Und er greift da und ist da und schafft Lösungen und Möglichkeiten, wo wir nur staunend dastehen, staunend. Und tränende Augen haben vor Freude und Unfassbarkeit. Du weißt gar nicht, wie du das denken sollst und zurechtbasteln sollst, dass das hier reingeht. Ja, also wie gewaltig groß er ist, wie fürsorgend ist und vorsorgend er ist, kann ich nur staunen. Und bin dankbar, dass er mein Arbeitgeber ist. Wie in Deutschland, so ist es auch in Kenia. Mein Herz gehört den Kindern, den Familien und den Frauen. Genau. An einer Stelle funktionierte die Projektankulturplanung von jetzt auf dann gar nicht. Auch Plan B und Plan C, die man in Kenia immer im Petto haben sollte, die funktionierten nicht. Nun war ich für 2 bis 3 Tage war plötzlich nichts möglich. Und es war wertvollste Zeit, anbetracht dessen, dass ich wusste, dass es eh kaum möglich ist, alle Projekte zu sehen. Und mitten in dem Moment, oder besser in dem Moment, wo ich das realisiert hatte und zu keinem anderen Projekt kam, bekam Elfriede Mischnick, dort konnte ich zwischenzeitlich übernachten, ganz ungeplant ein Telefonat von Flora. Flora könne sich Zeit nehmen und herkommen. Das Interessante ist, sie kam, was in Kenia nicht immer so normal ist. Und plötzlich hatte ich die Wahl zwischen 2 bis 3 Tage rumsitzen oder zumindest heute Floras Projekt spontan angucken fahren. Naja, ich bin mit. Dann müsste ich mir wenigstens nie den Vorwurf machen, nicht alle Gelegenheiten genutzt zu haben. Ja, und da begann eine der abenteuerlichsten Anreisen, die ich je hatte. Das ist Flora, ja, vor ihrer Wohnung in Nairobi. weshalb wir erst nach Nairobi in die Stadt mussten. Und ich dachte nur, Verkehr, Verkehr, Verkehr. Das hatte ich erst begriffen, als ich 2 Paletten rohe Eier und Flora eine Kiste Bibeln getragen hat und wir auf dem Weg waren zum Matatu. Flora, die hat in Kenia angefangen, in ihrer Wohnung, und Wohnung bedeutet in Kenia 1 bis 2 kleine Zimmer, sexuell missbrauchte Mädchen aufzunehmen. Und als der Platz zu eng wurde in dieser kleinen 1 bis 2 Zimmer Wohnung, hat sie eine 2. Wohnung angemietet. Dort wurde es auch relativ schnell eng und dann hat sie ein Angebot gekriegt von der Dorfältesten ihres Heimatdorfes, circa 1,5 Stunden weg. Und zwar eine Hütte, eine leerstehende Hütte ohne Wasser und ohne Strom. Als vorübergehenden Unterschlupf für die Mädchen. Aber, und das war die Bedingung, ohne darüber zu reden. Denn sexuell missbrauchte Mädchen, die will in Kenia niemand. Die werden in Kenia zu Tode missbraucht oder landen auf Müllkippen und werden dann dort auch so begraben.
Negros Dynamis, eine kleine Kraft.
Aktuell sind dort 38 Mädchen, als ich dort war, waren es 23. Und generell will Flora allen Kindern, die sonst keine Chance haben, ein Heim bieten, wenn es räumlich wird, auch für Jungs. Ja, und zu dieser Hütte waren wir unterwegs. Jeder Umstieg ein echtes Abenteuer. So kam es eben, dass die Flora die Kiste Bibeln auf den Kopf trug und ich ja die Eier vom Bauch und umgedreht. Sie die Eier auf dem Kopf und ich die Bibeln vorm Bauch. Und beide begriffen wir nicht wie die andere, denn es kann, sei das so viel zu schwer. Wir sind von Matatu zu Matatu. Matatu ist ein 9-Bus. Kennt ihr, ne? 9-Bus, so 9-Sitzer. Das Problem ist, in Kenia fährt so ein Matatu erst ab, wenn es voll ist. Und voll bedeutet in Kenia ca. 30 Leute drin und drauf und dranhängend und drauf sitzend und wie auch immer. Und ich erinnere euch nochmal, wir hatten 2 Paletten rohe Eier und eine Kiste Bibeln dabei. Ja, und wir sind angekommen. New Send Center International, so heißt das Projekt. Nur mal schnell angucken, um den Haken zu machen. Aus innerlich 1 Stunde und wieder weg. Wurde angekommen. Wurde tief berührt. Nicht mehr losgelassen und nach schwerem Kampf mit dem Herzen gegen den Verstand im Glauben angenommen. Hier ist mein Platz. Hier soll ich dir dienen.
Mission für Straßen- und Slumkinder in Kenia. In Ngonda, südwestlich von Nairobi in Kenia, soll ein Zuhause für traumatisierte Straßen- und Slumkinder entstehen, die nicht in eigenen oder Pflegefamilien unterkommen können und ohne dieses Projekt keine Überlebenschance hätten. Ein Zuhause, wo sie Jesu Liebe empfängt und nie wieder loslässt. Im Moment leben bereits 38 schwer missbrauchte Mädchen zwischen 3 und 16 Jahren in einer 40 Quadratmeter Hütte ohne Strom und fließend Wasser. Flora Mvikali hat allein und ehrenamtlich angefangen, die Mädchen bei sich aufzunehmen. Monatlich stehen ihr dafür derzeit insgesamt 50 Euro zur Verfügung. Nötig wären 30 Euro pro Kind. Floras Projekt New Send International soll nun international unterstützt werden. Kauf von Land, Bau eines festen Hauses, psychologische Betreuung, medizinische Versorgung, Strukturaufbau, finanzielle Hilfe mittels Gründung eines deutschen Vereins, Patenschaften und so weiter. Den Kindern soll mit Schul- und Ausbildung, Berufsstart und Jesus Christus im Herzen der Weg in eine selbstständige Zukunft ermöglicht werden. Lydia Winterle hat den klaren Ruf von Gott, dieses Projekt unter dem Dach der Vereinigten Deutschen Missionshilfe aufzubauen und gemeinsam mit Flora vor Ort zu leiten. Dazu wird sie für einige Jahre nach Kenia gehen. Es soll in Zusammenarbeit mit nationalen Menschen entstehen und später übergeben werden. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, hiermit kommen wir zum Schluss unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme und kurzweilige Zeit mit unserer Produktion. Die Mikros Dynamis-Sendezeiten können Sie in der Online-Programmübersicht einsehen. Ihnen wünsche ich im Namen der DWG-Mitarbeiterschaft eine gute Woche und bis ganz bald. Seien Sie Gott befohlen, euer Alexander Schmidt.